Gegner des Machthabers werden verfolgt. In früheren Jahren sind einige sogar verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Svetlana Tichanowskaja sich hat aufstellen lassen. Ohne Programm, einfach nur mit dieser Forderung, wenn ich Präsidentin werde, wenn ich gewählt werde, dann gibt es neue Wahlen.
Guten Abend und danke fürs Einschalten zu einer neuen Episode des Salzkörner Podcasts. Heute werfen wir einen Blick auf Osteuropa, genau auf Belarus, Weißrussland. Auf einen Staat, der lange im Abseits der westlichen Berichterstattung lag. Seit 1994 regiert Alexander Lukaschenka das Land repressiv. Seine Politik wird von Kritikern als undemokratisch, autoritär und marktfeindlich beschrieben. Es wird zwar regelmäßig gewählt, doch das Parlament hat eher eine dekorative Funktion. Und die Bevölkerung schien dies zu akzeptieren. Bis zum August 2020. Rund um die Präsidentschaftswahl im August begannen die Menschen auf die Straße zu gehen. Darüber sprechen wir heute Abend am 29. Oktober mit Dr. Angelika Schmähling von Renovabis, die Lage vor Ort genau kennt. Renovabis ist ein Hilfswerk der römisch-katholischen Kirche, welches soziale, pastorale und Bildungsprojekte in 29 Ländern Mittel-, Ost- und Südeuropas unterstützt. Frau Dr. Schmähling, guten Abend.
Ja, guten Tag.
Letzte Diktatur Europas nennt man Belarus auch. Wie ist die Lage vor Ort?
Also den Begriff letzte Diktatur Europas mag ich ehrlich gesagt gar nicht so besonders. Wir verwenden ihn ja immer mit so einem gewissen wohligen Schaudern. Dabei haben wir fast vergessen, um was für ein System es sich eigentlich handelt, nämlich ein repressives und letztlich menschenverachtendes System. Also eine echte politische Opposition gibt es schon lange nicht mehr. Gegner des Machthabers werden verfolgt. In früheren Jahren sind einige sogar verschwunden und nie wieder aufgetaucht. Die Versammlungsfreiheit ist so stark eingeschränkt, dass Demonstrationen legal praktisch nicht möglich sind. Umso erstaunlicher finde ich es, dass sich in den letzten Monaten eine so breite Protestbewegung entwickelt hat und dass sie immer noch anhält.
Die Proteste begannen ja im Sommer 2020. Da wurde ein neuer Präsident gewählt, beziehungsweise der alte Präsident stand zur Wiederwahl. Warum war es bei dieser Wahl anders? Warum sind bei dieser Wahl die Menschen auf die Straße gegangen? Warum kam es genau jetzt zu diesen Protesten?
Ganz aus dem Nichts kommen die Proteste natürlich nicht. Ich denke, eine latente Unzufriedenheit mit dem Regime gibt es schon länger, denn aus meiner Sicht ist das politische System zunehmend aus der Zeit gefallen. Wo sonst stellt man noch 5-Jahres-Pläne auf? Wo feiert man die Oktoberrevolution? Das Ganze ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Bei der Entstehung der Protestbewegung spielte dann das Internet eine ganz große Rolle. Vor den Wahlen gab es zum Beispiel eine natürlich nicht repräsentative Online-Umfrage, bei der Lukaschenko gerade mal auf 3% Zustimmung kam. Dieser Präsident mit den 3% wird seit Monaten nicht nur im Internet verspottet. Und dann kommt natürlich die Corona-Pandemie dazu. Lukaschenko hat sich dazu entschieden, keine landesweiten Maßnahmen gegen das Virus zu ergreifen. Sicherlich, das kam der Wirtschaft zugute, aber in den Krankenhäusern müssen zeitweise wirklich schlimme Zustände geherrscht haben. Wir wissen letztlich auch nicht, wie viele Menschen tatsächlich an Covid gestorben sind. Und da haben sich die Menschen in Belarus im Frühjahr einfach alleingelassen gefühlt. Wir wissen nicht, wie viele trotzdem für Lukaschenko abgestimmt haben. Vielleicht waren es gar nicht so wenig. Aber Wahlsieg von 80% ist wirklich unwahrscheinlich. Und eben diese Enttäuschung, das Gefühl, betrogen worden zu sein, das bringt jetzt jede Woche Zehntausende auf die Straße. Und was man ja sieht, diese Gefühle werden auch nicht schwächer.
Wie sah es bei der Wahl oder im Vorfeld der Wahl aus? Konnte man zwischen Kandidaten abstimmen? Sind diese im Vorfeld der Wahl wie in Diktaturen üblich verschwunden? Wurden die zusammengeschlagen, eingesperrt?
Am Anfang hat man eigentlich damit gerechnet, ja, dass so Sparring-Partner aufgestellt werden. Das ist bekannt, eben ein eher schwacher Kandidat, ja, der dann gegen Lukaschenko antritt. Nun war es so, dass sich als erstes dieser Blogger Tichanowski gemeldet hat. Und der hatte eine Menge Unterstützer im Internet. Der ist inhaftiert worden, konnte nicht kandidieren. Dann trat ein Banker auf, Babariko, der sehr viele Unterstützer für diese Vorkandidatur, viele Stimmen gesammelt hat. Er wurde inhaftiert, Vorwurf Wirtschaftsverbrechen. Ein dritter Kandidat wurde einfach nicht akzeptiert, hatte nicht genug Stimmen. Aber was dann eben passiert ist, ist, dass die Ehefrau dieses Bloggers, die Svetlana Tichanowskaja, sich hat aufstellen lassen. ohne Programm, einfach nur mit dieser Forderung, wenn ich Präsidentin werde, wenn ich gewählt werde, dann gibt es neue Wahlen. Und die viele Leute sagen, dass sie für sie gestimmt haben. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie viel es genau sind, denn die Wahlen waren einfach manipuliert. Dafür gibt es doch ziemlich deutliche Hinweise. Aber in jedem Fall wäre sie tatsächlich eine ernsthafte Gegenkandidatin gewesen.
Wir sahen und sehen die Demonstranten auf den vollen Plätzen. Was sind das für Menschen, die da demonstrieren? Und welche Rolle spielen die Frauen?
Ja, die Frauen spielen natürlich eine ganz wichtige Rolle, wobei man sagen muss, es ist eine breite Bewegung. Wir sehen ja immer sonntags, das taucht auch bei uns immer noch in den Nachrichten auf, diese Bilder von den Massendemonstrationen, wo vor allem in Minsk, aber eben auch in anderen Städten Zehntausende an die Hunderttausende auf die Straße gehen. Darüber hinaus gibt es ganz vielfältige und kreative Protestformen. Pensionäre gehen auf die Straßen, es gibt Protestaktionen an den Unis, Straßenfeste und da machen alle möglichen Menschen mit. Aber eben genau die Frauen, die spielen eine ganz besondere Rolle und zwar das kam nach den Wahlen zu tragen. Also die ersten zwei Tage kam es zu brutaler Polizeigewalt. Wir haben inzwischen die Bilder gesehen, dass in Untersuchungsgefängnissen Menschen übelst misshandelt wurden. Es gab Schwerverletzte und einige Tote. Und dann sind eben die Frauen gegen die Gewalt auf die Straße gegangen. Sie haben sich verabredet, einfach nur Menschenketten zu bilden, mit Blumen in der Hand, ohne politische Forderungen. Nur mit diesem Slogan Nein zu Gewalt. Und da haben sich dann auch andere Gruppen, immer mehr Gruppen angeschlossen. Das waren eben diese eindrucksvollen Bilder. Auf der einen Seite diese Frauen, ganz friedlich, und auf der anderen Seite die schwer bewaffneten Sicherheitskräfte.
Können Sie sagen, ob die Proteste zu oder eher abnehmen? Oder bleiben sie gleich?
Soweit wir das sehen können, sind diese Proteste stabil. Es schwankt immer wieder von Woche zu Woche. Teilweise hängt es auch vom Wetter ab. Auch die Reaktion der Polizei ist unterschiedlich. Manchmal lässt die Polizei oder die Sicherheitskräfte die Leute weitgehend gewähren. Dann gibt es wieder Sonntage, wo es zu massiver Gewalt kommt, wo Menschen eben dann auch systematisch zusammengeschlagen werden, brutal in Polizeiautos gezerrt werden. Und was auch ein wichtiger und dramatischer Punkt ist, dass immer wieder auch gezielt Journalistinnen und Journalisten angegriffen werden und inhaftiert werden.
Dies ist ja auch ein Podcast des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Daher ist die Frage auch naheliegend, welche Rolle spielt die katholische Kirche in Belarus bei diesen Demonstrationen? Ist man eher auf der Seite der Demonstranten oder ist man eher regimetreu?
Also wenn wir jetzt von der katholischen Kirche sprechen, müssen wir erstmal sagen, das ist so die zweitgrößte Religionsgemeinschaft in Belarus. Etwa ein Zehntel der Bevölkerung, das sind etwa 1 Million Menschen, sind katholisch. Ich würde sagen, die Kirche ist eine Stimme von vielen, nicht die lauteste, aber sie wird gehört. Das heißt, bei den Protesten. Sprachrohr sind vor allem die Bischöfe. Da haben sich einige dezidiert gegen die Gewalt geäußert und auch deutlich vor einer Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Trotzdem muss man Verständnis haben, dass die kirchlichen Akteure relativ vorsichtig sind. Man muss klar sagen, die Kirche wird beobachtet. Sie muss immer damit gerechnet, in ihrer Tätigkeit behindert zu werden. Also es ist tatsächlich so, wenn ein Pfarrer das Falsche predigt, dann kann er sich relativ sicher sein, dass am nächsten Tag der KGB bei ihm anruft. Und prominentes Beispiel ist jetzt eben der Fall vom Erzbischof von Minsk, Tadeusz Kondrusiewicz. Er hat mit deutlichen Worten die Gewalt gegen Demonstrierende angeprangert. Er hat von Brudermord gesprochen, hat auch die Regierung für dieses Vorgehen scharf kritisiert. Und als er dann mal für eine Woche in Polen war, wurde ihm die Wiedereinreise in sein Heimatland verweigert. Bis heute ist er in Polen, er ist faktisch im Exil. Wir wissen nicht, wann er wieder zurückkam. Wie gesagt, das ist der Metropolit, der einzige Erzbischof im Land. Insgesamt gibt es 4 Diözesen. Und eben an diesem Fall sieht man, dass die Kirche tatsächlich als Störfaktor wahrgenommen wird, auch wenn sie sich aus unserer Sicht an sich eigentlich sehr gemäßigt äußert.
In Osteuropa sind ja die Menschen in der Vergangenheit öfter auf die Straße gegangen. Unterscheidet sich jetzt diese Demonstrationen von den Demonstrationen in der Ukraine, von der Orangenen Revolution, oder kann man die gar mit Solidarność vergleichen? Kann man das bereits einordnen?
Ja, es gibt natürlich immer schon der Versuch, einen Vergleich zu ziehen, so nach dem Motto, welche Farbe hat diese Revolution? Ob es eine Revolution wird, müssen wir erst mal sehen. Ich würde sagen, dass es in Belarus eine neue Form von Protesten ist. Was auffällig ist, besonders ist, dass dieses Recht auf freie Wahlen die Hauptforderung ist. Wie wir auch schon sagten, Tichanowskaja hatte jetzt keine besonderen Forderungen. Es ging erstmal um freie Wahlen. Deswegen sind diese Proteste auch nicht irgendwie links oder rechts, pro-europäisch, pro-russisch. Die Proteste stehen erstmal für sich selbst. Und das andere Besondere ist, und was ja auch das Schöne ist, dass die Menschen friedlich demonstrieren. Sie lassen sich nicht einschüchtern und sie lassen sich auch nicht provozieren. Muss man sagen, davor muss man wirklich Respekt haben, dass die Menschen diese Geduld aufbringen. Und diesen Mut natürlich.
Das heißt, wir können jetzt noch gar nicht sagen, ob in welche Richtung die Demonstrationen jetzt gehen.
Genau. Momentan wissen wir einfach nicht, wo es hinführt. Revolution ist wahrscheinlich wirklich nicht das richtige Wort. Ich hoffe auf Reformen. Aber momentan, muss man sagen, haben wir erstmal eine Pattsituation. Einerseits haben wir diese starken Proteste, aber das Regime gibt auch noch nicht nach. Trotzdem, wenn man sich diese Bilder anschaut, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, dass das Regime so weitermachen kann wie bisher. Ohne Veränderungen wird es aus meiner Sicht nicht gehen, aber es besteht immer noch die Gefahr, dass es eben bei kosmetischen Veränderungen bleibt. Und über allem schwebt die Angst, dass die Lage nicht so friedlich bleibt. Ein belarussischer Bekannter hat es mal jetzt in diesen Tagen so gesagt, jeden Tag schwanken wir fünfmal zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Diese Unsicherheit schwingt eben über allem mit.
Aber sind Reformen mit einem Diktator, der seit 26 Jahren an der Macht ist, überhaupt möglich?
Ja, wie gesagt, es ist schwer vorstellbar, denn diese Enttäuschung über das System, über dieses ganze festgefahrene Regime ist doch sehr groß. Und muss natürlich auch sagen, jetzt in den letzten Wochen sind sehr viele Menschenrechtsverletzungen offenbar geworden. Und da wird auch noch einiges zu arbeiten sein. Also es gibt Ansätze, die auch Lukaschenko selber eben ins Spiel gebracht hat, zum Beispiel die Frage einer Verfassungsreform. Das wäre durchaus ein Ausweg, wenn es ein ehrlicher Prozess ist und auch demokratisch angegangen wird. Ob das tatsächlich möglich ist, ist sehr schwer zu sagen. Daher kann man nur sagen, momentan sind sehr viele Fragen offen. Wir können nur hoffen, dass eben die Demonstrierenden dranbleiben, friedlich bleiben und auf diese Weise dann eben stetig dann letztlich doch Veränderungen bewirken.
Wir sprachen mit Frau Dr. Angelika Schmeling von Renovabis. Mehr dazu finden Sie auch in unserer aktuellen Ausgabe der Salzkörner, die kostenfrei im Internet verfügbar ist. Ein Podcast des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Seit 1999 publiziert das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken sechsmal im Jahr unentgeltlich für eine stetig wachsende Leserschaft die Salzkörner. Sie bieten Inhalte für die Diskussion in Kirche und Gesellschaft. Lesen Sie mit. Bestellen Sie die Salzkörner via E-Mail an info@zk.de. Oder lesen Sie alle Ausgaben online direkt auf www.zk.de. Als Sprecher am Mikrofon Sebastian Eckert. Musik John Bartman, West in Africa. Die Musik ist kostenfrei verfügbar auf freemusicarchive.org.